Das ist was, das kostet einfach Geld und nicht jeder kann sich das leisten. Und ich glaube, dadurch kommt auch eine große Frustration in der Bevölkerung.
Herzlich willkommen bei eContribute, dem Wirtschaftspodcast. Wir diskutieren die spannendsten Themen aus der Wirtschaftsforschung. Mein Name ist Caroline Jackermeier. Während in Deutschland diesen Sommer Hitzerekorde geknackt werden, jährt sich heute ein ganz anderes Klimaereignis.
Von Horror ist die Rede und von einer Jahrhundertkatastrophe. Noch ist das Ausmaß der Zerstörung nicht abzusehen, das die Wassermassen nach den schweren Unwettern in Städten und Dörfern im Südwesten Deutschlands angerichtet haben.
Nach tagelangem Starkregen sind Flüsse über die Ufer getreten und haben in meterhohen Flutwellen alles mitgerissen, was ihnen im Weg stand.
Ein ganzes Tal wurde verwüstet. Viele Wiederaufbauprojekte wurden inzwischen abgeschlossen oder kommen zumindest voran. Anderenorts macht sich Frust breit.
Die Jahrhundertflut im Ahrtal und an der Erft ist heute genau 5 Jahre her. Sie war die bislang folgenschwerste Naturkatastrophe in Deutschland seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Wie sich Fluten langfristig ökonomisch auswirken und wie es gelingt, Regionen klimaresilienter aufzustellen, darüber spreche ich heute mit Hanna Schwank, Professorin bei eContribute an der Uni Bonn. Hallo Hanna, schön, dass du mal wieder hier zu Gast bist.
Ja, hallo, danke für die Einladung.
Du forschst unter anderem zu den ökonomischen Folgen von Naturkatastrophen. Wie hast du denn die Flut im Ahrtal vor 5 Jahren selbst erlebt? Also geht dann da unmittelbar dein Forschungsinstinkt im Kopf an und Gedanken über die langfristigen Folgen für so eine Region?
Der Punkt ist, und ich glaube, das ist auch was, was Forschung zeigt, je näher so ein Ereignis ist, also je stärker man selber betroffen ist, desto mehr hat man da natürlich auch die Aufmerksamkeit drauf. Vom Ahrtal hatte ich mein Leben lang noch nichts gehört und war dann zufällig im Jahr vorher mit einem Junggesellenabschied da und wusste tatsächlich auch, wie schön das ist und wir sind da gewandert und so weiter. Das heißt, als dann das Jahr später in den Medien war, wusste ich einfach auch, wo ist das, wie sieht es da aus? Und das hat mich dann persönlich indirekt viel mehr betroffen, als wenn es in der Gegend gewesen wäre, wo ich halt noch nie gewesen war. Aber ich würde eher sagen, dass die Ahrtalflut mein Forschungsinteresse an Fluten und Naturkatastrophen noch stärker geweckt und ja verstärkt hat. Jetzt geht es mir eher so, dass wenn ich jetzt über Flutereignisse höre, also in Valencia zum Beispiel letztes Jahr oder vorletztes Jahr sogar schon und so weiter, da denke ich dann direkt daran, oh, was das wohl für Folgen haben wird. Da war die Ahrtalflut eher so ein Quellereignis, sag ich jetzt mal.
Jetzt wird es ja auch in Zukunft immer wahrscheinlicher werden, dass Gegenden betroffen sind, wo das Risiko historisch gar nicht so hoch ist. Mit dem Klimawandel wird die Häufigkeit, die Intensität von Naturkatastrophen steigen. Und das macht es natürlich auch immer wichtiger, die langfristigen Auswirkungen zu verstehen. Wie schwer ist es denn nach solchen Ereignissen, schnell an verlässliche Daten für die Forschung zu kommen?
Das ist aktuell gerade in Deutschland leider gar nicht so einfach. Also erstens schnell unzuverlässig, schließt sich so ein bisschen aus. Also Wissenschaftsdaten in Deutschland ist auch generell schwierig, weil viele Datenquellen dürfen nicht verknüpft werden oder der Zugriff ist sehr, sehr schwer und nur auf einen bestimmten Personenkreis festgelegt und viele Dinge werden halt auch nicht abgefragt. Also ich glaube, das wird aktuell jetzt auch besser, gerade was Flutkatastrophen oder andere Naturkatastrophen betrifft, eben weil die Aufmerksamkeit jetzt höher ist und auch das Bewusstsein, dass das einfach ein Zukunftsproblem ist. Aber in einem Projekt, wo ich mir 3 verschiedene Fluten in Deutschland anschaue, wo die erste 2002 passiert ist und die zweite 2013, haben wir massive Probleme gehabt, überhaupt rauszufinden, welche Gebiete überschwemmt waren in diesen 2 Fluten. Für die Ahrtalflut gibt es tatsächlich super Daten, aber für 2002 und 2013 war das extrem schwierig.
Das ist ja schon erstaunlich, weil man denkt, das sind eigentlich die absoluten Basics, die verfügbar sein müssten.
Absolut, aber da mussten wir wirklich Bundesland nach Bundesland abfragen, in Bayern dann zum Beispiel verschiedene Wasserämter einzeln kontaktieren, die auch sehr unterschiedliche Daten hatten, sag ich mal. Also einige hatten sehr hochqualitative Daten, bei anderen, ja, sah es nicht ganz so gut aus.
In der Nacht vom 14. auf 15. Juli 2021 zieht das Tiefdruckgebiet Bernd Richtung NRW und Rheinland-Pfalz. Innerhalb weniger Stunden fallen in der Region um das Ahrtal sturzflutartig bis zu 200 Liter Regen pro Quadratmeter. Flüsse und Becher treten über die Ufer, Straßen werden fortgerissen, Häuser unterspült und ganze Ortschaften verwüstet. Mehr als 180 Menschen sterben, viele weitere werden verletzt oder obdachlos. Mehr als 9000 Gebäude und 100 Brücken werden zerstört oder stark beschädigt. Die Strom- und Wasserversorgung bricht großflächig zusammen. Viele Betriebe müssen dicht machen. Die wirtschaftlichen, infrastrukturellen und psychologischen Folgen wirken bis heute nach. Mindestens 40 Milliarden Euro an materiellen Schäden, an Gebäuden, an Infrastruktur und daraus resultierenden Folgeschäden für die Wirtschaft. Das hat eine Studie im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums ergeben. Nicht alle durch solche Überschwemmungen und Flutereignisse auftretenden Schäden sind natürlich monetär bezifferbar, insbesondere die verlorenen Menschenleben. Wenn wir jetzt aber auf die ökonomischen Kosten schauen, welche tauchen denn da vielleicht noch nicht auf in solchen offiziellen Statistiken?
Was auftaucht, sind natürlich Schäden an Gebäuden und Infrastruktur und so weiter. Dann auch gibt es durchaus Einschätzungen, was so die Einbußen der lokalen Unternehmen betrifft, wenn die schließen müssen oder ihre Produktion oder ihren Betrieb einschränken müssen. Was viel schwieriger zu messen ist und was deshalb in der Regel nicht auftaucht, sind jetzt Personen, die keine Betriebseigentümer sind, sag ich jetzt mal. Angestellte zum Beispiel, Beamte, wie auch immer. Die verlieren auch manchmal in Folge von solchen Katastrophen zum Beispiel ihren Job oder können auch einfach temporär nicht arbeiten. Eventuell müssen die umziehen und haben dadurch Einbußen, was ihre Karriere betrifft. Und die Kosten von dieser Arbeitslosigkeit oder beruflichen Veränderungen sind sehr, sehr schwer zu beziffern. Und du hast schon die Todesfälle angesprochen. Das ist natürlich der tragischste Fall. Aber Menschen werden auch verletzt in solchen Katastrophen. Und zwar nicht nur körperlich, sondern auch mental. Das sehen wir auch im Ahrtal, dass da der Bedarf an psychologischer Betreuung sehr, sehr hoch ist zum Beispiel. Und das monetär einzuschätzen, ist natürlich super, super schwierig, aber das sind auch ökonomische Kosten.
Du bist Teil des Forschungsprojekts Soziar der Uni Bonn. Ihr habt euch da aus verschiedenen Forschungsrichtungen zusammengeschlossen, um in einer groß angelegten Fallstudie eben genau das zu analysieren, also wie ökonomische, rechtliche, politische und soziale Strukturen in Krisensituationen funktionieren und wo versteckte Kosten liegen. Wie kam es denn zu diesem Projekt und was genau wollt ihr damit erreichen?
Ja, also das hat sich tatsächlich ergeben, einmal einfach aufgrund der Tatsache, dass diese Ahrtalflut natürlich ein großes und schlimmes Ereignis war und dann die geografische Nähe zur Uni Bonn das irgendwie so ein bisschen offensichtlich gemacht hat, dass man sich damit vielleicht beschäftigen sollte und es ja auch eben verschiedene Fachbereiche gibt, die sich mit verschiedenen Methoden und Blickwinkeln mit solchen Fragen beschäftigen. In unserem konkreten Fall war das so, dass die Soziologen auf die Volkswirte zugekommen sind. Das war Anfang 2023. Und dann haben wir angefangen, das Team noch so ein bisschen zu erweitern, mit Juristen, Kulturgeografen, Politikwissenschaft. Unterschiedliche Arbeitsgruppen haben natürlich verschiedene Schwerpunkte, aber so im Allgemeinen wollen wir erstmal die Auswirkungen der Flut selbst verstehen. Zum Beispiel die Auswirkungen auf Einkommens- und Vermögensverteilung oder auch generell die individuellen Biografien derer, die betroffen waren. Aber auch was dieses Erlebnis mit der Bereitschaft für Klimaschutz und Klimaanpassungsmaßnahmen betrifft und inwiefern ja Gesetze, Vorschriften und die Verwaltung da auch einen Einfluss hat oder auch den klimaangepassten Wiederaufbau verhindert oder gefördert hat. Wir haben so ein bisschen oder versuchen ein bisschen einen Fokus zu haben auf verschiedene vulnerable Gruppen und auch den Einfluss der finanziellen Leistungen. Und was einerseits im Fokus steht, ist der Zielkonflikt zwischen Klimaresilienz und sozialer Gerechtigkeit und dann auch gleichzeitig die Frage von Klimaschutz und Klimaanpassungsmaßnahmen.
Häufig wird ja erst einige Jahre später rückwirkend anhand von Daten beleuchtet, was beim Wiederaufbau geklappt hat und was nicht. Man hat dann eben über längere Zeiträume Statistiken, die man analysieren kann. Jetzt schaut ihr euch die Region ja aber zu einem Zeitpunkt an, an dem sie noch mitten im Wiederaufbau steckt. Seid vor Ort, sprecht mit den Menschen. Vielleicht kannst du uns da mal noch so ein bisschen mitnehmen, wie so ein Projekt dann überhaupt abläuft. Also wie geht ihr da genau vor? Wo liegen da vielleicht auch die Herausforderungen?
Ja, das ist richtig. Also wer im Ahrtal heutzutage rumläuft, sieht immer noch die Zeichen der Flut, sag ich jetzt mal. Also Ruinen, noch nicht wieder aufgebaute Häuser, Baulücken und so weiter. Persönlich finde ich das auch echt krass und belastend. Unser Team hat dadurch, dass wir so interdisziplinär aufgestellt sind, sehr viele verschiedene Ansätze. Also einmal laufen seit letztem oder sogar vorletztem Jahr solche partizipativen Workshops, wo wir mit Stakeholders uns zusammensetzen zu einem speziellen Thema. Da gibt es dann immer so ein paar Impulsvorträge und dann wird in Arbeitsgruppen vertieft über einzelne Punkte gesprochen. Das zum Beispiel wird eher von den Soziologinnen betreut. Die Juristinnen werden sich unter anderem mit einer juristischen Dokumentenanalyse beschäftigen und Experteninterviews. Und die Volkswirtinnen, also die Arbeitsgruppe, zu der ich gehöre, wir sind hauptverantwortlich für eine große Haushaltsbefragung, die jetzt im Sommer stattfinden soll. Da wollen wir wirklich sehr, sehr viele Haushalte kontaktieren, die damals im Ahrtal gelebt haben, die entweder direkt betroffen waren oder eben in der Nähe gelebt haben und da ganz viele Sachen erfahren. Einmal, inwiefern sie betroffen waren und so ein paar Dinge direkt nach der Flut, aber eben auch, wie es den Leuten heutzutage geht.
Und jetzt nochmal so ganz banal gefragt, also bekommen die Leute dann Briefe, E-Mails, wird angerufen, klingelt ihr vielleicht sogar noch an den Haustüren? Wie läuft das so ab?
Ja, also an den Haustüren klingeln wäre wahrscheinlich der direkteste Ansatz. Aber weil wir wirklich mehrere 10.000 Haushalte kontaktieren wollen, ist das praktisch nicht möglich. Wir werden Briefe verschicken. Und zwar ist aktuell die Idee, dass der Fragebogen da schon beigelegt wird für die Leute, die damit irgendwie komfortabler sind, also vielleicht auch eventuell gerade ältere Leute. Und dann gibt's aber auch einen QR-Code, sodass man das Ganze dann auch online ausfüllen kann und am Telefon, also am Smartphone. Das fällt dann anderen Leuten vielleicht leichter.
Warum eignen sich eigentlich solche Extremereignisse wie das im Ahrtal für Grundlagenforschung? Weil man könnte jetzt erstmal meinen, okay, das ist auch ein extremer Einzelfall. Die Folgen sind auch sehr regionsspezifisch. Aber ihr habt euch ja auch zum Ziel gesetzt, über diese spezifische Ereignis über die spezifischen Folgen für die Region vor Ort hinaus Rückschlüsse zu ziehen?
Also einmal ist es natürlich so, dass eine Naturkatastrophe per Definition vielleicht immer ein Extremereignis ist, sodass einfach die Extremereignisse selbst der Gegenstand der Grundlagenforschung sind. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass eine sehr hohe Betroffenheit auch die statistische Auswertung vereinfacht. Das ist so ein bisschen pragmatisch jetzt, aber das gehört natürlich auch einfach dazu. Also wenn man potenziell viele tausende Leute befragen kann, kann man statistisch validere Aussagen treffen, als wenn es eben nur wenige hundert sind. Das ist gerade für die ökonomische Forschung, also wir sind sehr viel quantitativ unterwegs, eben auch sehr, sehr wichtig.
Zu den großen Naturkatastrophen in der Vergangenheit und im Ausland gibt es bereits einige Studien. Wir haben ja auch hier im Podcast schon über die ökonomischen Folgen des San Francisco Fires Anfang des 20. Jahrhunderts gesprochen. Wen das interessiert, der kann gerne mal nach dieser Episode in Folge 33 reinhören. Da geht es unter anderem auch um den Hurricane Katrina. Gibt es denn in der Forschung eine einheitliche ökonomische Systematik, ökonomische Muster nach Bränden, Stürmen, Fluten, die sich abzeichnen? Also zum Beispiel, dass Naturkatastrophen Arbeitslosigkeit steigern oder Ungleichheit fördern oder vielleicht sogar das Gegenteil bewirken?
Ich würde jetzt tatsächlich behaupten, nee, so richtig ist das noch nicht klar. Also Muster sind wirklich nicht sehr leicht zu erkennen und die Auswirkungen scheinen von sehr verschiedenen Faktoren abzuhängen. Und durch meine Forschung, also die verschiedenen Fallstudien, unter anderem das Ahrtal oder auch das San Francisco Fire, versuche ich zu dieser Forschung eben beizutragen, sodass sich dann hoffentlich so ein großes Gesamtbild am Ende zusammensetzt. Aber das ist eben auch der Grund, weshalb es so wichtig ist, dass diese Forschung stattfindet, weil es noch so, so viele offene Fragen gibt und wir eben mit unserer Forschung zum Ahrtal beispielsweise eben versuchen wollen, evidenzbasierte Handlungsempfehlungen auch herauszugeben. Und das ist was, was aktuell noch nicht so sehr möglich ist oder noch nicht existiert.
Und haben bestimmte Bevölkerungsgruppen zum Beispiel ein höheres Risiko, bei Naturkatastrophen langfristig wirtschaftlich stärker betroffen zu sein?
Ja, das schon. Also einmal ist es so, dass sozial schwache Bevölkerungsgruppen häufig auch stärker betroffen sind, weil Hauspreise oft niedriger sind in Regionen, die ein größeres Risiko haben. Und dann ist es natürlich auch so, dass wenn man sowieso schon eine vulnerable Gruppe ist, dann wirkt sich eine Katastrophe stärker aus. Was kurzfristige Forschung über das Ahrtal herausgefunden hat, ist die Reaktion bezüglich, ob man im Ahrtal bleibt oder umzieht, ist unterschiedlich, je nachdem, ob man ein Haus besitzt oder nicht.
Die haben dann zwar tendenziell mehr Vermögen, sind aber vielleicht auch einfach mehr an diesen Ort gebunden, weil man ja das Haus nicht einfach so leicht irgendwo anders wieder aufbauen kann.
Ganz genau, also die Ortsverbundenheit spielt eine super große Rolle. Und die Frage natürlich, ob das jetzt gut ist, wegzuziehen oder nicht, hängt auch wiederum von der individuellen Situation ab, ne? Also je nach Gegend und je nach lokaler Wirtschaftssituation kann es Leuten gut tun, woanders hinzuziehen und dort potenziell bessere Bedingungen vorzufinden. Das war zum Beispiel bei Hurricane Katrina wohl der Fall. In anderen Situationen ist das aber nicht der Fall.
Das hängt ja oftmals auch maßgeblich mit der Arbeit, mit dem Job zusammen. Das ist ja auch was, was du dir in dem Projekt anschaust, was du vorher schon angesprochen hast, wo ihr die ökonomischen Folgen der drei großen Fluten in den vergangenen Jahren hierzulande analysiert. Das Elbhochwasser 2002, 2013 die Jahrhundertflut an der Elbe und Donau und eben natürlich 2021 die Flut im Ahrtal. Für die Studie schaut ihr euch insbesondere die Arbeitsmärkte an, also ob die Menschen mit höherer Wahrscheinlichkeit Jobs gewechselt oder verloren haben oder sich die Katastrophen auf die Löhne ausgewirkt haben oder auch ob die Menschen weggezogen sind. Gibt es da schon erste Beobachtungen oder Hypothesen?
Genau, also einmal schauen wir uns einfach generell an, ob jemand in einer betroffenen Gemeinde gelebt oder gearbeitet hat. Dazu haben wir auch schon erste Ergebnisse. Und im zweiten Schritt können wir aber auch genau bestimmen, wer selbst in einem Gebäude gelebt oder gearbeitet hat, das betroffen war. Und das ist natürlich ein großer Unterschied. Je nach Flut sind nur etwa 2-9% eines Gebiets einer Gemeinde überflutet gewesen. Das heißt, Leute, die in einer betroffenen Gemeinde gelebt oder gearbeitet haben, waren potenziell eher gar nicht unbedingt alle davon betroffen. Das ist einfach wichtig im Kopf zu haben. Was wir nämlich sehen ist, Leute, die in einer betroffenen Gemeinde gearbeitet haben, bei denen steigen die Löhne leicht über die Zeit und auch deren Erwerbstätigkeit steigt in den Jahren nach der Flut. Und zwar relativ zu einer Kontrollgruppe, die eben in ganz anderen Teilen Deutschlands gelebt haben. Was wir interessanterweise sehen, ist, dass die Löhne nur bei Männern steigen. Bei Frauen scheinen sie leicht zu sinken. Und was die Erwerbstätigkeit betrifft, sehen wir, dass Frauen in Teilzeit wechseln und von Vollzeit weggehen. Was wir zusätzlich noch sehen, ist, dass die Arbeitsmarkteffekte so ein bisschen heterogen sind, je nach Industrie. Also erste Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Erwerbstätigkeit vor allem in der öffentlichen Verwaltung steigt, während die Lohneffekte, also die steigenden Löhne, im Bausektor am größten sind.
Das ist ja was, wo man jetzt im ersten Moment denkt, okay, also warum gibt es jetzt mehr Jobs in der Verwaltung?
Wir lesen das alles so, dass das vermutlich die Effekte des Wiederaufbaus sind. Also das klingt ja jetzt alles erstmal nach positiven Effekten. Gut, die Erwerbstätigkeitseffekte könnten auch daher kommen, dass Leute darauf angewiesen sind, mehr zu arbeiten. Aber im Allgemeinen ist das konsistent damit, dass der Wiederaufbau so einen lokalen Boom erzeugt hat. Wobei, also das müssen wir ein bisschen vorsichtig betrachten. Und da ist es eben wichtig zu sagen, dass die Leute, die wir gerade anschauen, nicht unbedingt selber betroffen waren. Das heißt, die haben nicht unbedingt ihren Job verloren, die haben nicht ihr Haus verloren, die haben einfach nur in der Nähe gewohnt.
Und natürlich ist es ja auch nochmal wichtig zu sagen, das sind immer durchschnittliche Effekte, wie stark einzelne Individuen betroffen sind. Darüber lässt sich natürlich nichts aussagen. Aber das passt ja schon auch zu Schlagzeilen, die wir in den vergangenen Jahren gelesen haben. Also gerade eben bei der Ahrtal-Flut wurde das Wort Wirtschaftsboom auch oft in den Mund genommen. Die Zahl der Betriebe stieg laut Zahlen der Wirtschaftskammer 2 Jahre nach der Flut. Das Handelsblatt betitelte die Entwicklung sogar als kleines Wirtschaftswunder. Habt ihr hier schon Hypothesen dazu aufgestellt, wie sich die Beschäftigung langfristig verändert haben könnte? Oder lässt sich vielleicht was dazu sagen, wie langfristig solche Effekte sind, wenn man vielleicht auf die vergangenen Fluten oder auch in andere Regionen blickt?
Das hängt so ein bisschen davon ab, erstmal welchen Sektor man sich anschaut. Also ich hatte ja gerade schon die positiven Lohneffekte im Bausektor angesprochen. Das ist relativ kurzfristig. Und dann, ob ja so ein Wiederaufbau langfristige Effekte hat, das, denke ich, hängt davon ab, letztlich wieder gemacht worden ist. Also für New Orleans wird zum Beispiel gesagt, dass die Stadt eventuell zumindest teilweise davon profitiert hat. So Creative Destruction ist ja auch so ein Wort, was man im Zusammenhang dazu nennen kann. Also die Idee, dass eine Katastrophe vielleicht auch so einen gewissen Reset erbringt. Und wenn das dann dazu führt, dass zum Beispiel in Unternehmen innovativer werden oder auch sich neue innovative Unternehmen ansiedeln, dann kann das natürlich sehr langfristig positive Effekte haben.
Ökonominnen sprechen auch von der sogenannten Umkehr des Schicksals, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Genau, also die Umkehr des Schicksals, das ist so eine Idee oder so eine Frage, mit der ich mich auch persönlich in meiner Forschung eben sehr beschäftige, weil in manchen Beispielen sieht man, dass Leute, die von Naturkatastrophen betroffen sind, mittel- langfristig, also sagen wir mal nach 10 Jahren etwa, davon zumindest finanziell zu profitieren scheinen. Also beispielsweise, dass sie höhere Löhne haben oder bessere Beschäftigung. Aber ob das auch wirklich so funktioniert, das hängt wiederum von ganz vielen Faktoren ab. Also zum Beispiel, wie war die Situation vorher? Kann man sich dadurch verbessern, dass man aus dem betroffenen Gebiet zum Beispiel wegzieht? Das schien der Fall gewesen zu sein für Hurricane Katrina. Das ist fürs Ahrtal gar nicht so leicht zu beantworten. In San Francisco zum Beispiel war das nicht der Fall. Und was eine sehr wichtige Rolle auch spielt, meiner Meinung nach, sind eben die Wiederaufbauhilfen, weil wir sehen ja jetzt gerade in Deutschland, dass der Wiederaufbau da eventuell sehr, sehr viel auffängt. Und wenn das aber nicht existiert, dann kann die Situation natürlich auch ganz anders aussehen. Also in San Francisco wurden zum Beispiel Leuten keine Gelder gezahlt oder so, die betroffen waren. Die Geschwindigkeit und das Ausmaß des Wiederaufbaus scheint da natürlich sehr, sehr wichtig zu sein. Und zu guter Letzt, und das ist auch ein Punkt, der oft übersehen wird, wen betrachten wir eigentlich? Also in meiner Forschung schaue ich mir die Leute an, die selbst betroffen waren. Also deren Haus zum Beispiel zerstört worden ist oder die ihren Arbeitsplatz verloren haben. Und das ist ja auch der nächste Schritt in dem Projekt mit den Fluten. Was man aber auch machen kann, ist, sich den Ort selber anzuschauen und zu gucken, jetzt auf Gemeinde- oder Landkreisebene oder wie auch immer, wie verändert sich da langfristig die wirtschaftliche Situation? Und das kann dann alte Bevölkerung sein, aber da können natürlich auch viele neue Leute hinzugezogen werden. Und da findet man oft, dass das gar nicht so schlecht aussieht.
Also wenn man sich das jetzt vielleicht nochmal bildlich vorstellt, das macht eben einen Unterschied, ob ich in der Straße direkt neben dem Fluss gelebt habe, mein Haus zerstört wurde, was dann individuell für diese Menschen, was es bedeutet, wie sich das langfristig auf deren Beschäftigung auswirkt und andere ökonomische Faktoren. Oder eben auf den Rest des Dorfes, der jetzt gar nicht unmittelbar mit Eigentum betroffen war, aber vielleicht beim Wiederaufbau mit anpackt.
Und wie gesagt, also auch neue Zuzügler können eventuell sogar von diesem kleinen Boom profitieren. Und die werden dann natürlich mitgezählt, wenn man die Gemeinde oder den Landkreis sich anschaut. Und das ist auch eine wichtige und interessante Frage. Also wie sich Regionen verändern durch Naturkatastrophen. Aber es ist einfach ein anderer Betrachtungsgegenstand.
Lässt sich überhaupt ein pauschales Fazit für kurz- und langfristige wirtschaftliche Folgen von Naturkatastrophen ziehen?
Also ich würde sagen, es ist regionsspezifisch. Nicht unbedingt jede Region ganz individuell. Aber wie gesagt, es kommt darauf an, war das eine Region, der es wirtschaftlich vorher eher gut ging oder eher schlecht ging? Inwiefern ziehen Leute weg nach der Katastrophe? Das kann man sich ja auch vorstellen. Wenn da ein Großteil wegzieht und niemand nachkommt, das würde eine Region natürlich auch sehr, sehr schwächen. Und eben, wie schnell und vollständig funktioniert der Wiederaufbau? Inwiefern gibt es da auch öffentliche Gelder, die das unterstützen?
Klimaschutz und Klimaanpassung sind ein wichtiges Ziel für die überregionale Entwicklung. Ihr wollt mit eurem Projekt auch zeigen, wie das sozial gerecht funktioniert. Warum steht das denn überhaupt im Widerspruch?
Ja, das liegt halt daran, dass Klimaschutz und Klimaanpassungsmaßnahmen in der Regel Geld kosten. Nicht immer. Also eine klassische Klimaschutzmaßnahme ist weniger Fleisch essen und weniger Flugreisen machen. Klar, damit spart man Geld. Aber im Allgemeinen, wenn man jetzt schon gleich sagt, okay, vielleicht ist Bio-Essen besser, das ist eben gleich teurer. Und auch Klimaanpassungsmaßnahmen. Wenn man sich das zum Beispiel im Hausbau anschaut, das ist was, das kostet einfach Geld und nicht jeder kann sich das leisten. Und ich glaube, dadurch kommt auch eine große Frustration in der Bevölkerung und das kann auch dazu führen, ja, dass die Unterstützung von bestimmten Bevölkerungsgruppen, was diese Maßnahmen betrifft, eben nicht da sind, weil Leute sagen, das ist einfach total unrealistisch.
Ihr habt schon erste Workshops im Ahrtal durchgeführt. Also du hast zwar erzählt, das waren eher die SoziologInnen, aber vielleicht kannst du trotzdem was dazu sagen, ob es schon erste Beobachtungen, Ergebnisse, Schlüsse gibt, was bisher gut funktioniert hat und was vielleicht eher nicht.
Der Fokus der Workshops jetzt bisher war vor allem dafür da, unser Verständnis auch der Situation im Ahrtal und so generell das Krisenmanagement nach Naturkatastrophen zu verstehen. Das heißt, wir haben uns jetzt vor allem eher mit den sozialen Fragen befasst. Und zum Beispiel hat sich da herausgestellt, dass die lokalen Netzwerke, die Vereine, die Hilfsorganisationen, Begegnungsorte sehr, sehr wichtig waren und auch als sehr positiv zum Beispiel wahrgenommen worden sind. Jetzt in der kurzen, aber auch mittleren Frist eben nach der Flut. Und dass da aber gleichzeitig auch die Forderung besteht, dass sowas längerfristig institutionell und auch finanziell abgesichert wird.
Ein gesellschaftliches und politisches Ziel, das ihr auch benennt, ist eine systemische Transformation hin zu mehr Klimaresilienz. Das klingt jetzt erstmal immer so ein bisschen sperrig. Kannst du da vielleicht nochmal schildern, was wir uns darunter konkret vorstellen können?
Das definiert wahrscheinlich auch jeder so ein bisschen anders. Also ich würde sagen, ökonomische Klimaresilienz ist einfach die Fähigkeit von verschiedenen Akteuren, ökonomischen Akteuren, zum Beispiel Haushalten, Unternehmen, Regionen oder auch von mir aus ganzen Volkswirtschaften, klimabedingte Schocks und auch Veränderungen durch den Klimawandel einmal zu antizipieren und sich dadurch eben auch vorzubereiten und sie dann zu absorbieren. So dass man sich einmal daran anpasst und aber eben auch von Schocks erholt. Und zwar mit dem Ziel, dass man eben keine dauerhaften Einbußen hat, was jetzt den Wohlstand, Einkommen und so weiter betrifft. Weil, wie du schon angesprochen hast, können wir davon ausgehen, dass solche Extremwetterereignisse in Zukunft eher noch öfters passieren und eben auch Deutschland betreffen. Und gleichzeitig ist aber der Rückhalt in der Bevölkerung für solche Maßnahmen gar nicht unbedingt so groß. Und Eine Frage, die wir uns auch in dem Sozialprojekt stellen, ist, inwiefern das persönliche Erlebnis, die persönliche Betroffenheit dieser Flut, die Bereitschaft, Klimaschutz oder Klimaanpassungsmaßnahmen zu tragen oder auch wirklich selber zu unternehmen, steigt oder auch sinkt. Eine wichtige Frage ist zum Beispiel, ob überhaupt diese Flut oder die katastrophalen Folgen dieser Flut mit dem Klimawandel in Verbindung gebracht werden. Da würden wir jetzt vielleicht erstmal instinktiv denken, das ist so, aber das muss gar nicht unbedingt so sein. Und das ist was, was wir rausfinden wollen.
Gibt es denn zum jetzigen Zeitpunkt schon erste Implikationen, vielleicht auch politische Forderungen, die ihr da formulieren könnt aus eurem Projekt, oder ist es dafür noch zu früh?
Was politische Forderungen betrifft, würde ich mich tatsächlich erstmal zurückhalten wollen. Was wir uns ja als Ziel auf die Fahnen geschrieben haben, sind die evidenzbasierten Politikempfehlungen. Und für die Evidenz braucht man erstmal Daten, die wir ja jetzt unter anderem dieses Jahr sammeln wollen. Und dann auch wirklich sehr mit Blick aufs Detail und wissenschaftlich solide eben analysieren wollen. Das ist mir sehr, sehr wichtig, dass man da nicht nur einen Eindruck wiedergibt. Klar, so persönliche Eindrücke sind wichtig, aber die Frage ist einfach, ob sich das auch im Schnitt und über größere Bevölkerungsgruppen bestätigt.
Wie sieht denn der Zeitplan und die nächsten Schritte konkret aus?
Also wir planen aktuell diese große Haushaltsbefragung. Es ist einfach sehr, sehr wichtig, dass da möglichst viele Leute mitmachen. Weil je mehr Antworten wir haben, desto solidere statistische Aussagen können wir einfach treffen. Die juristische Forschung, also zum Beispiel die Dokumentenanalyse und die Experteninterviews, werden parallel dazu laufen und die Workshops werden weitergeführt.
Und offiziell läuft das Projekt bis Ende 2028, richtig?
Letztes Jahr haben wir den Zuschlag bekommen von der Stiftung Mercator und werden sehr, sehr großzügig von dieser Stiftung gefördert. Das heißt, das Mercator geförderte Projekt wird von jetzt bis 2028 laufen. Wir planen nämlich tatsächlich auch im Jahr 2028 eine weitere Befragung, um die Veränderungen in diesen 2 Jahren abbilden zu können. Das heißt nicht, dass dann 2028 jedes Interesse von uns am Ahrtal erlischt. Also ich gehe davon aus, dass das in irgendeiner Form auch weitergeführt wird.
Es war nur wichtig, das abzuklopfen, weil wir das natürlich auch hier im Podcast begleiten wollen und gespannt sind, was sich dann in den nächsten 2 Jahren tatsächlich tut, was ihr beobachten werdet und worüber wir dann hoffentlich in 2 Jahren hier nochmal sprechen können. Wer das Projekt schon währenddessen verfolgen möchte oder sich näher zu den anderen Bereichen informieren will, der kann das tun, und zwar auf der Projektwebseite, die verlinken wir in den Shownotes. Danke dir für den Einblick in das Projekt und unser Gespräch.
Ja, danke schön nochmal.
Das war der Wirtschaftspodcast des Exzellenzclusters eContribute der Universitäten Bonn und Köln, gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Im Cluster forschen die Mitglieder aus Politik, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften sowie Psychologie und Soziologie. Sie wollen Märkte besser verstehen, um soziale, technologische und wirtschaftliche Herausforderungen der heutigen Zeit zu meistern. Danke fürs Zuhören!